Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Heute ist offiziell der letzte Sonntag nach Epiphanias. Das ist der letzte Sonntag des Weihnachtsfestkreises. Aber wir haben Weihnachten schon abgeräumt. Der Tannenbaum ist schon verschwunden. Aber von den Texten her haben wir noch einmal richtig Licht. Im Mosebuch hören wir davon, wie Gott sich in einem Feuer zeigt. Und Paulus sagt dann im Korintherbrief, der Glaube, das ist doch wie mit einem Licht. Und in der Predigt geht es um Johannes aus der Offenbarung, der sagt, Jesus ist ganz hell. Also da kommen noch einmal Texte mit Licht. Die Frage ist, wie kommen die in unseren Alltag? Und das ist die spannende Frage bei diesen Texten, das ist alles ganz anders. Der Mose-Text sagt, das kann auch mal überraschend sein, dass Gott wie ein Licht in dein Leben tritt. Mose tritt an den brennenden Dornbusch. Paulus sagt, ja, auch wenn das Licht hell ist, im Alltag ist das mit dem Glauben vielleicht manchmal mehr wie ein Kampf, den man bestehen muss, auch wenn es innen hell ist. Und Johannes, der in der Offenbarung spricht, der macht einen ganz weiten Bogen und sagt, ich habe was euch mitzuteilen, was unglaublich ist. Ich weiß nicht nur, dass Jesus hell ist. Ich weiß, dass das Leben schwer sein kann. Und am Ende kommt noch ganz was anderes, nämlich, dass es nach unserem Leben noch weitergeht. Also der möchte eine unglaubliche Hoffnung ausbreiten. Wir lassen uns als Christen immer wieder auf diese Hoffnung und auf diese unterschiedlichen Bilder ein. Und manchmal weiß man nicht so recht, wie einen das verändert. Mich erinnerte das an eine Geschichte aus England. Das ist inzwischen schon 6 Jahre her, dass ich da war. Und dann hatten wir morgens eine Andacht zum Beginn. Und die anglikanische Liturgie liest nun alle Texte durch die ganzen Bücher durch. Und dann stand einer auf von den Studenten und sagte, also diesen Text hier aus dem Alten Testament, da kann ich gar nichts mit anfangen. Ich lese euch den aber trotzdem mal vor. Und das war dann irgendein Kriegstext aus dem Richterbuch, wo man dachte, ja okay, also kann man irgendwie verstehen, kann man nichts mit anfangen. Sofort. In dem Moment. Und trotzdem hatte ich den Eindruck nachher, wir waren als christliche Gemeinschaft zusammen, haben gesungen, gebetet und es gab ja auch noch andere Texte. Und das wünsche ich uns heute auch, dass wir, wenn wir vielleicht im Einzelnen nicht immer sofort was mitnehmen, von dem Ganzen her sagen, ja, das würzt unser Leben wie Salz. Lasst uns gemeinsam feiern, auch mit Singen. Alle Texte sollten dort angeschlagen sein. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 97. Der Herr ist König, jubeln soll die ganze Erde, freuen sollen sich die fernsten Länder. Dichtes Wolkendunkel umgibt den Herrn, sein Thron ist gegründet auf Recht und Gerechtigkeit. Der Himmel bezeugt seine Treue und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Ihr, die ihr den Herrn liebt, hasst alles Böse. Ihr gehört zu ihm, darum bewahrt er euer Leben. Er befreit euch aus der Gewalt der Verbrecher. Bald geht die Sonne auf für alle, die ihm die Treue halten und ihm mit redlichem Herzen folgen. Dann werden sie voller Freude sein. Freut euch über den Herrn, ihr, die ihr treu auf seiner Seite steht. Dankt ihm und denkt daran, dass er heilig ist.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Anfang, jetzt und immer und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe
Großer Gott, in deinem Licht können wir die Welt anders sehen. Wo sich Dunkelheit ausbreitet und wir die Orientierung verlieren, bitten wir dich, zeige uns einen guten Weg. In deinem Sohn ist dieses Licht in die Welt gekommen und schenkt uns Kraft. Lass uns innehalten und uns deiner Nähe bewusst werden. Und wo wir zweifeln, da stärke du uns. Stärke uns durch deinen Heiligen Geist und komm in unsere Mitte. Das bitten wir dich durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
Mitten im Alltag erlebt Mose eine besondere Begegnung. Gott selbst spricht mit ihm, gibt ihm einen Auftrag und sagt, wer er ist. Die Geschichte steht im 2. Buch Mose im 3. Kapitel. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: Du sollst zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Halleluja. Das, was wir von Gott wissen, können wir nicht immer in Worte fassen. Paulus beschreibt im Bild vom Licht, welche Kraft und welchen Mut ihm der Glaube an Gott gibt durch die Liebe Jesu. Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Amen.
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt
Beim nächsten Lied sammeln wir die Kollekte ein und die ist bestimmt für diakonische Projekte, besonders diakonische Projekte, die jeweils in der Region unterstützt und begleitet werden. Und unsere Landeskirche hat aufgeschrieben, dass landeskirchenweit, und das ist ja sehr schön, überall verschiedene Sachen laufen, die Menschen helfen. Besuchsdienste, Mittagstische, das ehrenamtliche Hauptamt und hauptamtliche Ältere begleiten, Kranke und Sterbende. Also das sind einzelne Dinge, die jeweils in den Regionen laufen und ganz unterschiedlichen Finanzierungsbedarf haben. Und deswegen brauchen die immer wieder Unterstützung, damit eben das Einzelne, das Kleine und das Große auch laufen kann. Vielen Dank für eure Unterstützung für Diakonie in der Region. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als wir im Sommer 2017 nach Österreich zur Sommerfreizeit aufbrachen, waren wir schon fast da. Dann passierte es, wir hatten eine Panne, eine Reifenpanne. Gott sei Dank, nichts passiert und wir kamen viel, viel später an, als wir dachten. Was dann sehr schön war, war, dass das Essen noch da war. Die Frau des Hauses war überhaupt nicht erfreut, dass wir so spät kamen. Sie nahm es sehr genau und wollte alles auf den Punkt servieren. Wir waren sehr froh, dass es etwas zu essen gab. Und wir waren sehr froh, dass wir nach einem langen Anreisetag ein Zimmer hatten, denn es war ein kalter und regnerischer Sommer und draußen wollten wir uns ganz gewiss in den Bergen nicht aufhalten. Wir hatten Zugang gefunden zu einem Zuhause. Wir hatten Zugang zu einer neuen Welt in den Alpen, in der ich vorher so noch nie war. Im Predigttext von heute geht es auch um einen Zugang zu einer neuen Welt. Der Prophet Johannes sieht innerlich schon etwas, was er unbedingt mitteilen muss. Er sieht eine neue Welt, von der er unbedingt sprechen muss. Die Hoffnung gibt, die er den Christen erzählen muss. Das, was er sieht, bringt er nun so, ja, wie soll ich sagen, authentisch, aber auch gleichzeitig energisch rüber, dass er einen verstörenden Eindruck macht auf die Menschen um ihn herum. Die Römer, die seinen Auftritt mitbekommen, die sagen, so geht das gar nicht. Das macht ja hier ganz viel Unruhe. Dieser gute Mann muss erstmal außer Gefecht gesetzt werden. Und sie verfrachten ihn vom Festland weg auf eine Insel, auf die Insel Patmos. Und dort schreibt er nun, so jedenfalls steht es in der Offenbarung, so schreibt er nun dieses, was er erlebt und innerlich gesehen hat. Ich lese einmal den Anfang des Predigttextes, den Vers 9. Ich, Johannes, teile als euer Bruder alles mit euch, was uns wegen Jesus widerfährt. Das Leid, die Herrschaft und die Standhaftigkeit. Ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird. Dorthin musste ich gehen, weil ich Gottes Wort verkündet habe und als Zeuge für Jesus aufgetreten bin. Soweit einmal der Johannes. Und ich fühle mich, und hier kommt jetzt ein kleiner Einschub, an eine Situation erinnert, die wir neulich in der Kirche hier in Westrauderfehn hatten. Dort trat auch ein junger Mann auf, aus der Elfenbeinküste, und seine Botschaft war auch verstörend. Und das hat er nicht nur hier gemacht, sondern auch in anderen Kirchen. Der hatte auch eine Botschaft, aber wir konnten nicht recht was damit anfangen. Helmut und ich haben dann hier mit ihm gesprochen, an einer anderen Woche auch andere. Und es war ein wirrer Mix aus Christentum und muslimischen Prägungen, die er hatte. Und das war so verstörend, dass einige auch Angst vor ihm hatten. Es stellte sich dann raus, dass er, muss man jetzt sagen, anders als der Prophet Johannes, keine durchgehende Botschaft hatte, sondern dass dieser Mann wohl krank gewesen ist. Und er ist inzwischen in Behandlung, hat einen Begleiter und möchte sich gerne bei uns einmal entschuldigen und hat um ein Gespräch gebeten, weil das wollte er scheinbar nicht, dass er uns Angst macht. Und ich denke so, ja, das ist schön, dass er das möchte und gleichzeitig denke ich auch, wie schwierig es war, das einzuschätzen, was für eine Botschaft hatte er, denn das Erste, was er sagte, war, ich bin der auferstandene Christus. Da muss man ja einmal hinhören und dann denken, wie machen wir das? Wir haben gesagt, wir müssen das an der Bibel prüfen und dann stellte sich sehr schnell raus, nein, er ist nicht der auferstandene Christus, weil es ging dann weiter, Allahu Akbar, Gott ist groß, aber er meinte den muslimischen. Also da passte etwas nicht bei ihm und hier ist der Einschub beendet. Warum? Ich möchte gerne weitermachen bei Johannes und auf diesen gelungenen, will ich mal sagen, Entwurf zurückkommen, der sagt, der Johannes, ich möchte Mut und Hoffnung machen. Ich habe etwas weiterzugeben, weil ich eine innere Erscheinung, eine Offenbarung, eine Mitteilung von Gott hatte. Mir ist etwas deutlich geworden von Gott und das muss ich einfach weitersagen. Ich muss es euch, liebe Christen, weitersagen, also den damaligen, weil ihr in Schwierigkeiten seid. Die Situation der Christen war nämlich so, dass sie sehr wahrscheinlich unter Verfolgung und Angst litten. Ob es nun der Kaiser Diokletian oder Domitian war, jedenfalls scheint dieses Buch der Offenbarung entstanden zu sein, als der Anspruch in der römischen Welt herrschte, dass der Kaiser sagte, den einzigen, den ihr Herr und Gott nennen dürft, das bin ich. Und das war für Christen ja undenkbar. Christen haben nur einen Herrn und Gott, nämlich Jesus Christus und den Vater. Und das war genau die Schwierigkeit. Die Christen mussten auf öffentlichen Plätzen dem Kaiser huldigen und das konnten sie nicht. Und so ist sehr wahrscheinlich eine Verfolgungswelle durchs Römische Reich gegangen und die Christen haben darunter gelitten. Und hier fragt jetzt Johannes, was gibt denn Mut? Was gibt denn Mut? Johannes sagt, die Gefahr ist gebannt. Ich lese Vers 17 und 18, die Gefahr sogar vor dem Tod ist gebannt. Johannes sieht nämlich den Auferstandenen Jesus Christus und der sagt etwas zu ihm. Vers 17, als ich ihn sah, also als Johannes Jesus sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen, er legte mir seine rechte Hand auf und sagte, hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber sieh doch, ich lebe für immer und ewig. Und ich habe die Schlüssel, um das Tor des Todes und des Totenreiches aufzuschließen. Dies alleine macht schon vielen Christen Mut, weil sie sagen, da ist einer, der hat Kraft. Dieser Jesus, von dem Johannes erzählt, der hat Kraft. Wir können aber ja im Gottesdienst oft nur einen Ausschnitt lesen. Und dies ist der Anfang des Buches von Johannes. Und eigentlich muss man das Ende dann mithören. Das Ende ist das, was wir oft auf Beerdigungen predigen oder wovon wir auf Beerdigungen hören. Das Kapitel 21, wo Jesus dann noch einmal etwas sagt, nämlich, ich bin A und O, Anfang und Ende. Und Johannes sieht noch mehr. Er sieht nicht nur Jesus, wie er vom Himmel kommt und leuchtet. Er sieht, wie eine neue Welt entsteht, in der Gott die Tränen abwischen wird, in der Gott bei uns Menschen wohnen wird, in dem es überhaupt alles neu sein wird. Das heißt, das, was hier am Anfang so verstörend ist und wo es dann kapitelweise um einen großen, großen Kampf geht, kommt am Ende dann zu einem ganz, ja, darf ich sagen, nahen Bild und barmherzigen Bild, dass da ein Gott ist, der ganz zärtlich ist. Und dann ist nämlich die Gefahr weg. Und dann ist der Tod eingeschlossen und da kommt etwas Neues, ein Leben hier auf dieser Erde nach der Verfolgung und ein neues Leben nach dem Tod. Und das ist genau, glaube ich, weswegen das Buch, die Offenbarung des Johannes, so spannend ist vom Anfang bis zum Ende, auch wenn wir es nicht vom Anfang bis zum Ende lesen, weil es hier um eine tiefe Angst geht, die die Menschen hatten. Die Angst vor der Bedrohung, die Angst vor dem Tod. Und Johannes sagt, das müsst ihr nicht mehr haben. Denn wenn es einen gibt, der den Schlüssel des Todes hat und der neues Leben gibt, dann gibt es auch letztlich keine Bedrohung für euch. Dann gibt es Hilfe in diesem Leben und darüber hinaus. Das heißt, er hebt quasi die verängstigte Gemeinde auf eine ganz andere Ebene und sagt, ihr habt eine ganz andere Schiene, etwas, was euch nie jemand nehmen kann. Da ist eine innere Ruhe, ein innerer Ankerpunkt, eine Hoffnung. Und ich glaube, dass wir, weil das immer noch wichtig ist, vielleicht genau deswegen unsere Kirche Hoffnungskirche genannt haben. Hoffnung ist der Anker der Seele. Und dieses ist doch ein Punkt, an dem wir uns als Christen immer wieder festmachen können und wollen, dass Jesus den Schlüssel zum Leben hat. Durch die Offenbarung, durch diese innere Wahrnehmung hat der Johannes etwas verstanden von Gott her. Der hat eine ganz tiefe Einsicht was man vielleicht auch gar nicht mit Worten beschreiben kann. Und das versucht er nun weiterzugeben. Und das ist das, was auch an der Offenbarung des Johannes oft so schwer fällt, weil er quasi Übersetzungshilfe leisten will und merkt selber, er schafft das gar nicht. Der verwendet Bilder, um zu sagen, Leute, so ist das. Und die Leute damals haben gesagt, ah ja, so ungefähr können wir uns das vorstellen. Heute tun wir uns mit den Bildern oft schwerer. Ich lese einmal die verwendeten Bilder aus den Versen 10 bis 16 und davon möchte ich auf ein paar eingehen. Johannes schreibt, am Tag des Herrn, er meint den Sonntag, ergriff der Geist Gottes von mir Besitz und ich hörte eine laute Stimme hinter mir, die klang wie eine Trompete. Die Stimme sagte, schreibe in ein Buch, was du siehst und schicke es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und nach Laodicea. Ich drehte mich um zu sehen, wessen Stimme da mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter sah ich jemanden, der aussah wie ein Menschensohn. Bekleidet war er mit einem langen Gewand und um die Brust trug er ein goldenes Band. Sein Kopf und seine Haare waren strahlend weiß, wie weiße Wolle oder Schnee. Seine Augen glichen lodernden Flammen, seine Füße glänzten wie glühende Bronze im Ofen und seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sein Anblick blendete wie die Mittagssonne. Und dann geht's weiter, wie ich schon sagte, als ich ihn sah, brach ich zusammen und es kommt das Bild vom Jesus, der den Tod überwunden hat. Ich habe die Schlüssel, um das Tor des Todes und des Totenreiches aufzuschließen. Eingehen möchte ich eigentlich nur auf 2 kleine Punkte. Einmal Bild Menschensohn. Er sah wie ein Menschensohn. Damit verbindet man in der damaligen Welt eigentlich gar nicht so sehr, dass jemand Mensch ist, sondern dass jemand eine unglaubliche Macht hat. Denn alles, was da beschrieben wird, dass er hell ist, dass er leuchtet, dass er seine Füße, dass das so fest ist, das sind alles Zeichen von großer Macht und von großer Herrschaft. Und dieser, der nun große Macht und große Herrschaft hat, der kommt wie ein Menschensohn, also wie ein Mensch. Das heißt, da ist beides zusammen, die göttliche Kraft und das menschliche, das Nahe. Deswegen ist dieser Text auch in der Weihnachtsreihe sozusagen, Gott wird Mensch. Der Menschensohn ist hier zu hören und für Johannes sogar zu sehen. Das ist also für Johannes wie Weihnachten. Und dieses Weihnachten wirkt sich aus, dass dieser so viel Macht hat und gleichzeitig so nah ist, der sorgt für etwas, was wir Menschen brauchen, besonders zur damaligen Zeit, dass er, der Menschensohn, ein Schwert hat, das aus seinem Mund geht. Das darf man sich nicht bildlich vorstellen. Das heißt, da ist etwas, dass er Gerechtigkeit schafft. Das Schwert ist das Zeichen für die Gerechtigkeit, weil es trennen kann zwischen Gut und Böse und weil es die Kraft hat, das zu tun. Wenn wir heute Gerechtigkeit darstellen wollen, dann haben wir die Justiz hier mit der Waage und halten Jo und sagen, ja, wenn das da ist, dann ist hier Gerechtigkeit. Und die Menschen damals wussten, Schwert, Gerechtigkeit. Denn sie wurden ja zu Unrecht verfolgt. Sie wurden verfolgt, weil sie zu ihrem Glauben gestanden haben und sollten doch dem Kaiser huldigen, wo sie sagten, das können wir nicht, wir halten zu Gott. Und das war das Ungerechte. Auch wenn wir die alten Bilder nicht eins zu eins verstehen können, sind sie etwas, wo wir uns vielleicht darauf einlassen können. Besonders ist für mich das Bild vom Himmel und der Erde im 21. Kapitel, was ja gar nicht direkt hier in diesen Abschnitt gehört, wichtig. Warum? Weil es diesen weiten Bogen spannt. Diesen weiten Bogen von, ich habe euch was zu sagen, bis hin zu, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Auch das ist etwas, was wir von den Engländern lernen können, weil die ja unterscheiden zwischen Heaven und Sky. Wir sagen, Gott ist im Himmel und einige gucken dann nach oben. Die Engländer tun das nicht. Die gucken nur nach oben, wenn es um den Sky geht, um den Himmel, der oben ist. Heaven ist der Himmel, wo Gott herrscht. Und das kann überall sein. Himmel ist da, wo Leben möglich ist, wo auch schon hier Einsatz für Gerechtigkeit ist, was Gott ja durch den Menschensohn gerade schafft. Und da können wir in diesen Tagen, wo die Lager von Auschwitz 75 Jahre befreit sind, sagen, ja, da herrschte bei uns keine Gerechtigkeit, da muss Gerechtigkeit kommen. Da kann man, wenn man die Nachrichten hört und der EKD-Vorsitzende, Ratsvorsitzende Bedford Strom befürwortet, dass ein Flüchtlingsschiff gebaut wird, kann man nur sagen, ja, das ist gut, weil dort Menschen geholfen wird. Einsatz für Gerechtigkeit für Menschen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Im Glauben versuchen wir, wenn wir aus diesem Himmel und von diesem Himmel her leben, versuchen wir in die richtige Richtung zu gehen, Schritte zu machen, anzustoßen, bei einem Zweifel etwas weiterzugehen, so dass das Leben auf der einen Seite angefochten sein kann, aber es kann eben auch ganz großartig sein, in der Hoffnung, dass der Himmel, den Gott uns schenkt, immer noch kommt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns zusammen singen, Du bist ein Gott, der mich anschaut. Das haben wir hier schon mal probiert. Das ist noch ein recht neues Lied. Tomke an der Orgel, spielst du uns das einmal vor? Nickst du? Ja. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Du bist die Mutter, die liebt. Dein Engel ruft mich da, wo ich bin. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Geflohen aus Not in die Einsamkeit, durchkreuzt sein Wort meine Wüstenzeit. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Du bist die Mutter, die liebt. Zärtlicher Klang, du bist nicht allein. Hoffnung keimt auf und Leben wird sein. Gott hört, so beginnt meine Zuversicht. Die Sorge bleibt, doch bedroht mich nicht. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Du bist die Mutter, die liebt. Schauender Gott, wo findest du mich? Hörender Gott, wie höre ich dich? Durch all meine Fragen gehst du mir nach und hältst behutsam die Sehnsucht wach. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die
bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Du bist die Mutter, die liebt.
Im Namen des Kirchenvorstands möchte ich Danke sagen für die Kollekte am letzten Sonntag. Im Klingelbeutel waren 131,54 €. In der Ausgangskollekte für die Diakoniekasse 105,62 €. Und der Kindergottesdienst hat für unsere Partnerkirche, der GSLC in Indien, 7,48 € gesammelt. Jeder Euro hilft. Wenn jemand einen Gruß mitnehmen möchte aus dem Gottesdienst, auf dem Altar liegen Karten, bringen Sie gerne einen Gruß in das Haus eines Einsamen oder Kranken. Einladen möchte ich zum Familienkonzert mit Daniel Kallauch am 13. Februar. Pastor Dresch Rosendahl hatte heute Morgen noch Werbung in der Hand. Sagen Sie das weiter, ein paar Plätze sind wohl noch. 13. Februar, 17 Uhr für Jung und dementsprechend, wenn es Familie ist, auch für Ältere. Am nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit Pastor Dresch Rosendahl. In diesem Gottesdienst feiern wir das Abendmahl. Wir feiern es mit Saft, also mit Oblaten und mit Traubensaft. Und zur Vorbereitung darauf singen wir jetzt das Lied »Du bist das Brot«. Er ist das Brot. Ja, es ist recht, dir zu danken, es ist gut, dich zu loben. Du hast Jesus der Welt zum Heil gesandt. In seinem Licht haben Menschen die Welt in deinem Sinn verändert. Gemeinschaft, Liebe und Vertrauen sind wichtig geworden. Gott, du lädst uns ein an deinen Tisch. Wir können einander nahe sein und uns von dir stärken lassen. So stimmen wir mit allen Christen ein in das Lob deiner Herrlichkeit und singen.
Heilig, Herr Gott, Zebaoth, heilig, Herr der Himmelsheere, starker Helfer in der Not, Himmel, Erde, Luft und Meer, von deinem Ruhm,
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn denen und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Amen. Kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das stärke und bewahre euch im Glauben zum Leben. Geht hin im Frieden. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, du hast uns eingeladen, Gäste an deinem Tisch zu sein.
wir danken dir für deine Nähe, für unsere Gemeinschaft in Brot und Wein. Hilf, dass sie uns Kraft geben, aufzubrechen, die alten Wege zu verlassen, Neues zu sehen und Neues zu wagen. Wir bitten dich, lass uns in der Kraft hineingehen in die kommende Woche. Herr, wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass sie ein Ort der Offenheit füreinander ist und wird, dass wir einander gelten lassen mit unseren Stärken und Schwächen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich für die Menschen, die nicht recht wissen, wie es weitergehen soll in ihrem Leben. Lass sie andere Menschen finden, die ihnen aufhelfen und Kraft geben. Lass uns Hilfe annehmen und Hilfe geben können. Großer Gott, wir bitten dich für alle, die unter Gewalt gelitten haben oder leiden, für die Frauen, Männer und die Kinder. Lass sie Frieden finden und Hilfe erfahren, hier bei uns und überall auf der Welt. Erbarm dich über die Menschen, die unter den Folgen von Krieg und Vertreibung zu leiden haben. In der Stille bringen wir vor dich, was uns auf der Seele liegt. Dir vertrauen wir uns an in Zeit und Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.
Amen.